deinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage, das Gipfel als sein Ruf. Das Wort des ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört. Erfahre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört. Er will, dass ich mich füge, ich gehe nicht zurück. Hab nur in ihm Genügen, in seinem Wort mein Glück. Ich werde nicht zu schanden, wenn ich nur ihm vernehm. Gott löst mich aus dem Banden, Gott macht mich ihm benehm. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht. Verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht. Wir wollen Lohn mir zahlen, frag nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag.
Ihr merkt, die Stimme ist so ein bisschen eingerostet über die ganze lange Zeit, wo wir nicht singen durften. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich an diesem Tag, der seinem Namen alle Ehre macht, einem echten Sonntag. Und es ist schön, einfach nach dieser Zeit wieder zusammenzukommen, miteinander zu beten, auf Gottes Wort zu hören. Und noch können wir noch nicht gemeinsam wieder miteinander singen und Gott loben, aber ich denke, es kann jeder in seinem Herzen das, was in den Liedern gesungen wird, mitreden. Ich möchte noch so einen kleinen persönlichen Eindruck geben. Ihr wisst ja alle um meine Leidenschaft, meine Bienen. Die können auch eine ganze Zeit im dunklen Kasten sitzen, die kalte Winterzeit überstehen. Aber wirkliches, echtes Leben, das findet in Licht und Wärme statt. Und so ist das bei uns auch da, wo wir zusammenkommen können, da, wo wir einander begegnen, da in echter Gemeinschaft leben, da wird es warm und hell in uns und da können wir auch richtig aufleben und aufblühen. Ich möchte euch zu Beginn einige Bekanntmachungen geben. Wir sehen alle, dass in unserem Saal sich einiges getan hat, dass hier gemalert und renoviert wurde. Unser großer Dank gilt da zuallererst auch dem Markus Steffen, der hier die Zeit genutzt hat, in der Zeit, wo wir nicht zusammenkommen konnten und den Saal, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen war, was die Farbe anbelangt hat, gemalert hat, auch an der Technik sich viel Mühe gegeben hat. Vielen, vielen Dank, Markus. Und dann kann ich gleich weiter bei dir bleiben. Der Markus, wie ihr wisst, hatte als einziger aus unserer Runde in der vergangenen Woche Geburtstag. Markus, auch von dieser Stelle nochmal alles Gute. Wir wünschen dir den Segen Gottes spürbar in deinem Leben. Wir wünschen dir Gesundheit. Wir wünschen dir viel Freude im neuen Lebensjahr, Kraft für alle deine Aufgaben und Geduld. Und was du für deinen Dienst und für dein persönliches, für dein Privatleben sehr nötig brauchst, alles das wünschen wir dir, dass Gott dir das gibt. Zum einen die Freude des Geburtstages, zum anderen kann ich auch von dieser Stelle hier sagen, dass am Freitag unser Willi Huth, den einige von euch kennen, beerdigt worden ist, beziehungsweise die Beisetzung war. Es waren einige in der Gemeinde, aus der Gemeinde dort und haben an der Trauerfeier teilgenommen. Er hat ja schwer leiden müssen die letzten Zeiten mit dem Krebs. Es, man konnte zusehen, wie es beständig weniger wurde mit ihm. Wir befehlen ihn in Gottes Hände und wir wünschen und hoffen mit ihm auf die Auferstehung. Die Kollekte wollen wir am Ausgang einsammeln, damit dann jetzt hier keine Körbe durch die Reihen gehen. Wir danken für alles, was gegeben wird und für alles das, was schon gegeben wurde. Lasst uns den Gottesdienst beginnen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte eingangs noch mit uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns nahe sein willst. Du bist uns nahe in den Zeiten, in denen wir uns einsam und alleine fühlen. Du bist uns nahe in den Zeiten, wo die Arbeit und die Aufgaben zu viel zu scheinen werden, zu werden scheinen. Du bist uns nahe, wenn wir glücklich sind, wenn wir in Gemeinschaft sind. Aber Herr, wir danken dir auch jetzt, dass du uns den Gottesdienst erleben lässt, dass wir zusammenkommen können, und auch, um auf dein Wort zu hören. Herr, du sagst uns, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da mitten unter ihnen sein willst. Herr, das erbitten wir jetzt auch für die Zeit. Wir bitten, dass du uns ein Wort für unser Herz gibst und dass du uns ein Herz für dein Wort gibst. Wir denken an die, die nicht heute hier sein können, sei es aus Krankheit oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Wir denken an die, die in Krankheit jetzt sind. Wir danken dir, dass du auch ihnen nahe bist. Wir bitten dich, dass du sie tröstest, dass du die Menschen tröstest, wo auch Trauer herrscht, die Angehörigen von den eben genannten, aber auch da, wo Menschen verstorben sind. Herr, dass du uns die Hoffnung gibst, durch diese Zeit hindurch, wie über den Horizont hinweg, dass nach dieser Zeit wir auf das ewige Leben mit dir hin zuleben. Herr, so bitten wir dich, segne den Sonntag, gib uns die nötige Konzentration, das zu hören, was du uns zu sagen hast. Danke, dass du bei uns bist. Amen.
Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe, o mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch, du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe. Mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich.
Ja, es ist wunderschön, wieder in eure Gesichter zu schauen. Also das, was man davon sieht. Aber es ist viel schöner, wie wenn ich hier im Saal bin und mich selber bepredige. Nein, wunderbar. Ja, ich bin ja seit Januar eigentlich bei Lukas geblieben, was in der Bibel lese und predige dem so ein bisschen hinterher. Ich bin heute bei Lukas 6. Bibellese sind wir schon etwas weiter. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, also Jesus und seine Jünger, und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie in den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte, und die, die bei ihm waren, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester? Und er sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und es geschah an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, dass er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt hervor. Und Jesus sprach zu ihnen: Ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Leben zu erhalten oder zu vernichten? Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus. Und er tat es. Da wurde seine Hand wieder zurecht. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten einander, was sie Jesus tun wollten. Ein Rabbiner spielt sehr gerne Golf. Aber er hat ja ein Problem als Rabbiner, als Jude generell, aber als Rabbiner besonders: am Sabbat, da wo er Zeit hätte nach dem Gottesdienst, darf er ja nicht. Also geht er her und sucht im Internet einen Golfplatz weit weg, einen anderen Bundesstaat, fährt dahin. Die Engel treten aber vor Gott und sagen: Hey Gott, das geht nicht. Ja, das muss doch irgendwie bestraft sein, was der hier macht am Sabbat. Das geht doch so einfach nicht. Soweit, so gut. Der Rabbiner fängt an zu spielen, schlägt ab und trifft direkt ins Ziel, ins Loch. Ein Hole-in-One. Super. Das wiederholt sich beim zweiten Loch. Er schlägt ab und trifft. Sensationell, das schafft kein Profigolfer oder zumindest kaum einer. Und beim dritten Loch dasselbe. Der Rabbiner wähnt sich in der Form seines Lebens und die Engel kommen zu Gott und beschweren sich. Sagen: Du solltest den doch bestrafen und nicht belohnen. Der freut sich doch wie ein Schneekönig hier und denkt, Wunder, was er wäre. Da grinst Gott und sagt: Ja, aber er darf es keinem erzählen. Der Sabbat ist bei Juden, vor allem bei frommen Juden, ein heikles Thema. Das war schon zur Zeit Jesu so, das war auch schon einige Zeit vorher so und das ist bis heute so. Wer schon mal in Jerusalem war, ich kenne es nur von Bildern und von Erzählungen, und geht in ein orthodoxes Viertel, der sollte ganz genau wissen, was er tut. Es gibt dann eine Menge Regeln und Gebote zum Sabbat. Das Spannende aber ja bei Regeln ist, dass wir Menschen immer die Tendenz haben, irgendwas zu suchen, um die Regeln zu umgehen. Die Folge ist, dass man feinere Regeln schafft und dann so im Lauf der Zeit so ein relativ komplexes Regelwerk entsteht. Und so wurde bis zur Zeit Jesus aus diesem einfachen Wort, am siebten Tage sollst du ruhen, ein ganzes Flechtwerk an Geboten und Verboten. Und wenn wir in die Bibel da reinschauen, das Sabbatgebot insgesamt, das hat schon in sich. Ich habe mal ein paar Verse rausgeschrieben mir, Abschließend ließ der Herr das Volk Israel durch Mose sagen: Beachtet bei all diesen Arbeiten stets meinen Ruhetag. Ich habe den Sabbat eingesetzt als Zeichen für den Bund zwischen mir und euch in allen kommenden Generationen. Daran sollen die anderen erkennen, dass ich der Herr bin, ein heiliger, er soll euch ein heiliger Tag sein, dieser Sabbat. 6 Tage in der Woche sollt ihr eure Arbeit tun. Der 7. Tag aber ist der Ruhetag, der mir gehört. Wer an diesem Tag irgendeine Arbeit tut und ihn dadurch entweiht, muss mit dem Tod bestraft werden. Ein solcher Mensch hat sein Leben verwirkt und soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Dies soll für euch in alle Zukunft ein unverbrüchliches Gesetz sein. Für alle Zeiten ist der Sabbat ein Zeichen des Bundes zwischen mir und dem Volk. Denn in 6 Tagen habe ich Himmel und Erde geschaffen, aber am 7. Tag habe ich geruht und mich von meiner Arbeit erholt. Nachdem der Herr zu Ende gesprochen hatte, übergab er Mose auf dem Berg Sinai die Steintafeln mit den Gesetzen. Das Sabbatgebot, das hat es schon in sich. Vor allem diese Androhung der Todesstrafe. Und aus diesen und ähnlichen Texten, da ergeben sich dann Fragen. Was zählt eigentlich alles als Arbeit? Was ist Arbeit? Wenn man den Text direkt davor liest, dann ist Arbeit Handwerksarbeit. Da geht es um den Bau der Stiftshütte. In anderen Texten geht es zum Beispiel um Landwirtschaft. Das Rabbinertum im Alten, das Rabbinertum insgesamt funktioniert ja mit Fragen. Ja, man hat was und man stellt eine Frage zu. Also, was ist Arbeit am Sabbat? Ist es Arbeit, am Sabbat zu ernten? Ja, ist Arbeit. Ja, aber wenn ich die Ernte eingebracht habe und ist Feuchtigkeit drin und ich merke das, ist es dann Arbeit, am Sabbat das umzuschaufeln? Ja, das ist Arbeit. Aber wenn ich das Getreide dann die Ernte verwerten will und will kochen am Sabbat, ist das Arbeit? Ja, ist Arbeit. Und das Gleiche dann, ja, wenn ich Holz mache, in die Küche trage, wenn ich Feuer machen will, ja, Holz nachlegen, ist Arbeit. Feuer machen ist Arbeit. Das Gleiche gäbe es bei anderen Themen, könnte man auch durchexerzieren. Aus diesem Frage-Antwort-System hat sich dann bis zur Zeit Jesu ein sehr dichtes Regelwerk entwickelt. Der Sabbatweg, maximal 1000 Schritte, kein Wasser holen am Sabbat, wie gesagt, kein Feuer machen und vieles, vieles mehr. Heute ergeben sich ganz andere Fragen in unserer Gesellschaft. Schon allein bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Ja, wenn das Kalb die Milch von der Kuh trinkt, ist kein Problem. Wenn ich aber wie bei uns oder vielleicht auch in einem Kibbutz Milchviehhaltung habe, ja, dann kann ich am Sonntag ja nicht einfach sagen, ich melke die Kühe nicht. Oder Krankenhäuser, das gab es damals nicht. Medizinische Versorgung. Da war vielleicht höchstens die Frage, darf ich am Sabbat den Verband wechseln, ist das Arbeit. Aber nicht, gehe ich zu meinem Dienst ins Krankenhaus. Insgesamt ist das Thema Sonntagsarbeit ja auch in unseren christlichen Kreisen kommt es immer wieder hoch. Recht häufig finde ich auch und gefühlt begleitet es mich mein ganzes Leben. Das kommt immer wieder, ist das Thema. Und es ist ja auch ein Thema, am Sonntag zu arbeiten. Für mich als Christ, was ist die Frage? Also ich komme immer wieder auf diese Diskussion. Was ist Arbeit? Wenn ich am Wochenende an meinem Motorrad rumschraube, also ich habe ja keins, gell? Bei mir wäre es dann was anderes, argumentiert der eine, das ist ja nicht mein Beruf. Arbeit ist ja mein Beruf, das ist ja Hobby. Wir hatten die Diskussion lange mit unseren Kindern, Hausaufgaben am Samstag. Am Sonntag macht man keine Hausaufgabe. Insgesamt hat sich da, glaube ich, in unserer Wahrnehmung, wenn man da genauer hinschauen würde, ganz, ganz viel verschoben im Laufe der Jahre und im Laufe der Jahrzehnte. Und wie gesagt, wenn wir den Sonntag und den über Sonn- und Ruhetage reden, dann ist es mal ganz gut, auf den biblischen Faden zu schauen, wie das alles kam. Wenn wir ganz am Anfang reinschauen in die Schöpfungsgeschichte, da lesen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat und am siebten Tag ruhte. Und auch ihr sollt am siebten Tag ruhen. Also er heiligt diesen Tag und gibt den Gedanken weiter, auch ihr sollt am siebten Tag ruhen, weil ich da geruht habe. Und dann hört man über diese Ruhetage und über Sabbat eine ganze Zeit nichts. Bei Abraham und so weiter ist das kein Thema. Und erst als dann der Bund mit Mose geschlossen wird, wird das Sabbatgebot ganz deutlich hervorgehoben. Und wir haben gerade in dem anderen Text gelesen, es ist Teil des Bundes zwischen Gott und Israel, das Sabbatgebot. Und dabei ist schon mal wichtig, sich klarzumachen, wir sind keine Israeliten. Ja? Und das ist auch eine gute Begründung, warum wir den Sabbat ja nicht feiern. Feiern wir keinen Sabbat. Und dann kommt aber Jesus, ein paar Jahre nach Mose, und macht die Menschen darauf aufmerksam, sagt, hey Leute, überdenkt das mal. Der Mensch ist doch nicht geschaffen worden vom Gott, damit er den Sabbat hält und den Sabbatgesetzen dient, sondern der Sabbat ist gemacht worden, damit er den Menschen dient, als Ruhetag, als Tag der Erholung, als Tag, wo man mal nicht arbeitet. Aber Jesus fängt an klarzustellen, ihr müsst dieses Thema mal überdenken und sehen, was habt ihr aus dieser Idee Gottes eigentlich gemacht. Wenn man es überspitzt sagt, letztlich eine Farce. Und dann wird es aber ja noch spannender. Wie gesagt, das ist Teil des Bundes zwischen Gott und Israel. Und dann wird es aber ja spannend, dann entwickelt sich die Geschichte ja weiter und Männer wie Paulus, nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist, gehen zu den Heiden. Und im Römischen Reich gab es keinen festen Ruhetag. Die Römer, die waren ja eher so drauf, die haben die Länder erobert und dann haben sie die Völker machen lassen. Die Israeliten hatten ihren Sabbat, gut feiert ihn. Haltet die Füße still, bezahlt eure Steuern, dann ist alles gut. Sonst könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, in Rom selber gab es eigentlich schon ein bisschen was, aber die hatten kein so ein festes System. Die hatten ziemlich viele wilde Feiertage durcheinander. Und daraus ergeben sich dann unter den ersten Christen, die aus den Heiden kommen, völlig andere Fragen. Ja, es gab ja die Diskussion, ja, müsst ihr erst Juden werden, um überhaupt Christen werden zu können. Ja, die finden wir im Galaterbrief, diese Diskussion. Und sie haben gesagt, nee. Also, wie ist es mit den Ruhetagen? Und der Paulus schreibt dann, der eine hält einen Tag höher als den anderen und für den anderen sind alle Tage gleich. Jeder muss nur seiner Meinung gewiss sein. Ganz, ganz spannend im Thema dieser Ruhetagsgeschichte. Und dann geht aber die Geschichte noch weiter, weil wir dann ja immer, weil die Argumentation dann immer kommt, ja, in der Bibel und so. Und ganz traditionell, Konstantin wird dann immer gern genannt als der den Sonntag eingeführt hat. Das stimmt aber nicht als Tag des Herrn, nicht als christlichen Feiertag. Das ist Illusion. Sondern es gab einfach zwei große Gruppen, die Heidenchristen und den Mithraskult. Und die hatten zufällig den gleichen Tag, den sie besonders begangen haben. Die Christen haben ja keinen Ruhetag gehabt am Anfang, sondern sie haben sich halt nach Feierabend getroffen. Ja, das war ja nicht, dass die einen Tag frei sich nehmen konnten. Es waren ja viele Sklaven dabei, die Herren hätten was gehustet. Wenn ich gesagt hätte, so, ich bin Christ, ich habe jetzt hier meinen Ruhetag, ich schaffe heute nichts. Hätte nicht funktioniert, sondern das mussten sie nach Feierabend, hat man sich getroffen zum Gebet. Und der Punkt ist es, so Sonntag, wie wir das eigentlich denken und kennen, der hat sich erst im Lauf aufs Mittelalter hin richtig so entwickelt. Und dann passiert was ganz Interessantes, wo dann so der Sonntag als Feiertag und Ruhetag etabliert war. dann machen die Christen, also die Kirchen, genau dasselbe, was früher die Juden gemacht haben. Sie überhäufen den mit Regeln. Ja? Es gab zum Beispiel mal eine Gottesdienstbesuchspflicht. Oder es gab diese Aussage, wer am Feiertag oder am Sonntag arbeitet, verliert sein Seelenheil. Solche Sachen wurden da dann rausgesetzt, reglementiert und gegebenenfalls auch bestraft. Aber das so die Linie, wenn wir über Sonntag und über Ruhe reden, wir haben eigentlich nur einen einzigen Bibelvers, auf den wir uns als Christen berufen können. Den halte ich für ganz, ganz wertvoll. Genesis 2, Vers 3. Gott heiligt den Tag, weil er an diesem Tag ruht und deswegen sollen wir auch an diesem Tag ruhen. Dass man einen Rhythmus hat, zur Ruhe zu kommen. Und bei uns in Deutschland ist es eben der Sonntag, aber wir wissen alle, da hat sich viel, viel verändert. Und der klassische Ruhetag der Gastronomie und der so Leute wie mich ist der Montag. Ich bin ein großer Fan vom Ruhetag, aber Ruhetag, wie gesagt, von der Idee her, wie wir es heute feiern, hat nichts mit dem Sabbat zu tun. Und der Luther, der hat es klar erkannt und es hat viele gute geistliche und theologische Gründe, warum er das Wort mit Feiertag übersetzt, weil dann ist es für uns greifbar. Aber letztlich, das war jetzt ein Exkurs, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen vergaloppiert, mehr als hier drauf stand. Letztlich, um zurückzukommen, eine Frage, die ich beantworte zu so einem Thema, man könnte auch andere Themen nehmen, wirft immer eine neue auf. Es gibt selten ausbeantwortete Themen, man kommt immer noch mal auf ein neues, man kommt dann vom Hundertste ins Tausendste. Und es ist ja auch letztendlich gut, dass wir solche Gedanken weiterentwickeln. Ich bringe mal noch mal kurz ein anderes Beispiel. Das Gebot, du sollst nicht töten. Das ist ein Satz bei Mose. Als Jesus kommt, sagt er, Moment mal, Freunde. Es geht nicht darum, um die Frage, ob du dem anderen das Messer in die Brust rammst oder nicht. Klar geht es auch darum. Aber töten fängt wo ganz anders an. Wenn du deinem Bruder zürnst, ja, wenn du ihn beschimpfst, dann machst du dich schuldig. Das Gericht oder gar sogar des höllischen Feuers, bei diesem Wort, wie es Luther nennt, du gottloser Narr. Heute, wenn wir heute reden mit Konfirmanden zum Beispiel oder mit Jugendlichen über dieses Gebot, reden wir über völlig andere Themen. Da reden wir bei diesem Thema, da sind wir noch weiter gegangen, reden zum Beispiel über Ausgrenzung, über Mobbing. Und so passen wir auch solche Bibelworte in der Anwendung unserem zeitlichen Denken an. Und es ist gut, dass wir da weiterdenken und weiterentwickeln. Aber egal wo und wie wir uns bewegen, überall, wo es Menschen gibt, gibt es auch solche, die ganz besonders darauf achten, dass gegen Regeln nicht verstoßen wird. Gerade jetzt, wo wir häufig neue Regeln haben in unserem Land, ist es sehr spannend. Und der Grat zwischen jemanden ermahnen oder Dinge auszuhalten und zwischen Leute denunzieren, der ist manchmal recht schmal. So, und so auch hier im Text, die Jünger, als die durch die Felder gehen, die machen ja nicht zwingend aus Hunger, nehmen die Ähren, raufen die aus, reiben sie und essen die. Ich weiß noch, ich habe das als Kind geliebt, wenn man mit den Eltern am Sonntag spazieren war, so gerade bei so einem Wetter, bis im Juni oder so, wenn das Getreide schon recht hoch stand oder im Juli, durchgegangen und die Körner waren noch grün oder die kleinen Maiskölbchen, wenn die noch jung waren, ich habe es geliebt und wir haben die dann vom Feldrand geholt und haben die so nebenher gefuttert. Wenn wir durften, wenn nicht einer gerade von den Eltern kam, sagt, das darf man nicht. Wobei bei uns nicht das Thema war Sonntagsruhe, sondern eher, ja, das ist gestohlen. Ist ja auch alles richtig. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist eigentlich was Schönes beim Laufen, so ein bisschen was und so weiter. Und Gummibärchen hatten die noch nicht, gell? heute wird Mama die Tüte hinhalten und sagen, dann nehmen wir Bonbon. Und die Jünger, die gehen da und machen das. Aber jetzt ist es eben so, am Sabbat sind ja mehr Leute unterwegs. Da ist der Jesus mit seinen Jüngern nicht allein. Und da kommen dann eben ein paar ganz brav ihre 500 Schritte raus aus dem Dorf, also weg vom Haus, wohl dem, der dann am Dorfrand wohnt, fein säuberlich abgezählt, wie sich das für einen Pharisäer gehört, damit noch 500 Schritte für den Heimweg bleiben. Und da sehen sie dann so etwas Unerhörtes. Etwas, was man einfach nicht macht, was verboten ist. Und dann warten, ich stelle mir das bildlich vor, die haben ihre 500 Schritte weg, die dürfen ja nicht zum Jesus hin, das ist ja, geht ja nicht. Also müssen sie warten, bis der Jesus kommt mit seinen Jüngern. Und dann die Frage, warum machen deine Jünger, was verboten ist? Das ist doch ein klarer Verstoß gegen die Ernteregel, gegen das Ernteverbot. Das geht doch gar nicht. Und die Antwort Jesu, die finde ich eine echte Herausforderung. Ja, er geht ja gar nicht so direkt auf diese Frage ein, sondern sagt, hey Leute, guckt mal, was ihr alles als Wahrheit akzeptiert. Und da muckt ihr überhaupt nicht. Der David ist in die Stiftshütte gegangen und hat sich die Schaubrote geben lassen. Die Schaubrote, die waren ausgestellt, immer für einen Tag, und am nächsten Tag haben es die Priester gegessen. Das war praktisch, das mussten die Leute vorbeibringen. Und das war ein Teil der Versorgung der Priester. Ja, und der David holt sich die mit seinen Kumpels, weil die einfach Hunger hatten. Ja, da regt ihr euch nicht auf. Aber wegen so ein paar Ehren, also bleibt doch realistisch, bleibt im Leben und macht euch nicht zum Sklaven eurer eigenen Gebote. Und das Spannende dabei ist, wie oft ist uns selbst nicht bewusst, was wir uns an Glaubensregeln selber zusammengebastelt haben. Siehe zum Beispiel Sonntag. Also bleibt im Leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Bibel zu lesen und gucken, was steht eigentlich, um was geht es eigentlich. Ja, vor allem mal zusammenhängen lesend und die Abschnitte. Und der Jesus, der bringt ja dann auch Beispiele. An anderer Stelle sagt mal, überlegt euch doch mal im Sabbat. Wenn dein Esel in Brunnen fällt, lässt ihn dann ersaufen? Du holst nachher einen Schreck und holst noch einen Nachbar und ziehst das Viech raus, weil sonst kannst du nämlich morgen nicht auf den Markt gehen und deine Äpfel verkaufen. Weil kein Esel mehr hast, der sie trägt. Also bleibt in einem realistischen Rahmen bei dem Denken über den Ruhetag. Und dann rückt er mit was raus, was jetzt wirklich anfängt, Widerstand auszulösen. Sagt, Freunde, ich sage euch eins. Ich bin der Herr über den Sabbat. Ja, wenn man den ganzen Komplex Jesus anschaut, wie er sich offenbart, sagt er im Grunde genommen, Freunde, ich habe den erfunden. Na, ich bin Gott. Spätestens seit der Geschichte letzte Woche mit der Heilung von dem Gelähmten ist ja der Anspruch Jesu ganz klar. Wer kann Sünden vergeben? Gott. Jesus hat diese Sündenvergebung aufgesprochen. Und da war die Stimmung schon ziemlich gespannt. Und hier bei dieser Geschichte fängt die Stimmung jetzt an zu kippen. Aus dem gefeierten Prediger und Wunderheiler, ja, zu dem er so gern gegangen ist, dem er so toll zuhören konnte, ja, zu dem er einfach seine Kranke hinbringen konnte, der alle geheilt hat, wird jetzt eine Bedrohung. Und es steht im Text, sie versuchten ihn dran zu kriegen. Und die Gelegenheit gibt sich an dem anderen Sabbat. Da sind sie in der Synagoge und ein Mann mit einer verkrüppelten Hand sitzt da so in der Ecke. Und die Frage ist, wird der sich trauen, den am Sabbat zu heilen? Jesus weiß um diese Gedanken. Und um kein Aufsehen zu reden, hätten wir da einfach kurz in die Ecke gehen können, dem die Hand auflegen, sei gesund und gut. Hätten ein paar mitgekriegt und der Rest nicht. Nee, Jesus weiß um die Gedanken und auch um das, was hier das Problem ist und holt den Mann in die Mitte. Er macht eine richtige Demonstration daraus. Und bevor er den Mann heilt, stellt er eine ganz entwaffnende Frage. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses, Leben erhalten oder vernichten? Was gibst du da für eine Antwort drauf? Darf ich am Sabbat Gutes tun? Und er kriegt keine Antwort. Jesus tut Gutes und heilt den Mann. Und jetzt ist aber das Heu vollends unten. Ja, jetzt ist Feuer im Kessel. Zum einen geht es ja gegen alles, was diesen Männern heilig und wichtig ist. Das geht gegen ihre ganzen Sabbatvorstellungen. Und es kommt aber noch was Zweites dazu. Jesus hat sie öffentlich blamiert. Er hat sich öffentlich, es war in der Synagoge, das war jetzt nicht im Privatgespräch in der Ecke, sondern hier hat die ganze Gemeinde zugehört. Und er hat diese Gruppe, diese Pharisäergruppe, diese frommen Menschen bloßgestellt. Und jetzt kommt es zu einer gefährlichen Mischung in den Köpfen und Herzen dieser Menschen. Weil jetzt vermischt sich nämlich Glaubensverständnis, egal wie selbstgebastelt, das ist völlig wurscht, und persönliche Eitelkeit oder persönliche Befindlichkeiten. Und das ist eine gefährliche Mischung, weil das ist die Mischung, die Menschen auseinandertreibt und Gemeinden spaltet. Und die ist so fies, diese Mischung, weil die kommt nicht plötzlich, sondern die schleicht sich, also wenn man das mit den Texten vorher sich anschaut, das schleicht sich so langsam ein ins Herz. Und vergiftet Menschen von innen heraus. So arbeitet der Teufel. Ja, er nutzt ein scheinbar geistliches Thema, vernetzt es mit meinen persönlichen Befindlichkeiten und stichelt dann so in mir rum, bis es plötzlich zu einem großen Problem wird. Wie handle ich jetzt? Wie handle ich heute als Christ? Wie vermittle ich sowas wie Schwerpunkte, die mir wichtig sind, zum Beispiel, dass es wichtig ist, einen Ruhetag zu haben und dass das bei uns eben als Sonntag der Tag des Herrn, der Gottesdiensttag ist. Es gibt ja verschiedene Wege, das zu tun. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Oder? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Am Sonntag arbeiten ist Sünde, da geht man in Gottesdienst. Oder überleg mal, ob es dir nicht gut tun werde, regelmäßig zur Ruhe zu kommen und gerade am Sonntag Gott und anderen Christen zu begegnen. Und das ist genau der Gegenpol. Warum machen deine Jünger, was am Sabbat verboten ist? Darf man am Sabbat Gutes tun? Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns oft bewegen. Man kann ja gar nicht sagen, dass die Pharisäer falsch liegen. Ja, das sagt sich von uns aus leicht. Aber aus ihrer Sicht, aus ihrem Verständnis waren sie ja vollkommen richtig. Sie sind dem Gesetz verpflichtet, beziehungsweise dem, was sie für das Gesetz halten. Und bei vielen Christen ist es ja genauso. Wir sind ja überzeugt von dem, was wir tun und sagen. Es spielt überhaupt erstmal keine Rolle, ob das, was wir tun und sagen, richtig oder falsch ist von der Bibel her, aber wir sind erstmal von dem überzeugt. Manchmal ist es halt leider so, dass wir haarscharf daneben liegen. Das müssen wir uns... Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass das sein kann. Und dann stehen wir eben selber in der Gefahr, heute würden wir nicht mehr Pharisäer sagen, wir benutzen dieses Wort zwar, aber das passendere Wort wäre vielleicht heute scheinheilig oder sowas. Ich denke, ein wichtiger Maßstab für das, was wir weitergeben, sagen, wie wir auf andere zugehen oder auch untereinander umgehen, ist, wenn die Liebe zu den Menschen zu kurz kommt oder wegfällt, dann sind wir nicht mehr auf dem Weg mit Jesu. Also gerade auch zu Menschen, die aus unserer Sicht was falsch machen, ja, also sündigen. Ich finde es immer eine wichtige Grundlage, die Frage, ich habe sie gerade versucht auch zu demonstrieren, wie begegnet Jesus Menschen? Ganz kurz noch ein Beispiel, die Ehebrecherin, die Geschichte, ihr kennt die, wenn sie dich nicht verurteilen, also alle, die weggegangen sind, dann ich dich auch nicht. Sündige hinfort, nicht mehr. Jesus gibt Sünde keinen Freispruch, aber gibt Vergebung und sagt, fang noch mal von vorne an. Nicht mach weiter so, sondern wir fangen einfach neu an. Starten neu. Die Lilly und der Markus haben das letzte Woche gesungen. Das Lied ist mir bei der Vorbereitung die ganze Woche nicht aus dem Kopf gegangen, was sehr schön war. Fang mit mir von vorne an. War ein wunderschönes Lied letzte Woche im Gottesdienst. Könnt ihr ja im Internet nochmal nachhören. Jesus begegnet aber denen, die scheinbar alles verstanden haben, denen setzt Jesus manchmal einen Schuss vor den Bug. Nicht, weil er die Menschen hasst. Jesus hasst die Pharisäer nicht. Er liebt sie genauso wie den Sünder. Aber er weiß, die brauchen keinen Zuspruch, sondern die müssen erkennen, wo sie falsch liegen. Und es gab ja auch etliche, die das getan haben. Jesus legt da einfach unterschiedliche Messlatten letztendlich an den Sünder, der den Arzt braucht, wie er es mal sagt, und an den Gerechten oder denjenigen, der sich für gerecht hält. Und sagt mal diesen steilen Satz, an dem wir uns auch messen müssen, mit welchem Maß ihr messt, mit dem werdet ihr gemessen werden. Da wollen wir dann nächste Woche mit der Bergpredigt weitermachen. Jesus Christus, mach du uns immer wieder bewusst, wo unsere eigenen Stolperfallen liegen. Dass wir nicht von dir zurechtgewiesen werden, sondern anderen mit offenen Armen begegnen. Amen.
Macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Namen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheiten übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. Hallo, unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie's ihm gebührt. Mutig komm ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein. Mutig komm ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein.
In meiner Not, Herr, rufe ich zu dir, denn du befreist mich, bringst Heil und Leben mir. Herr, nur du bist meine Zuflucht. Mein Herz soll deine Wohnung sein. Dann trifft kein Unglück mich und Plagen sehe ich nicht, weil du mein Schutzschild bist. Herr, nur du bist meine Zuflucht. Du bietest Engel für mich auf Händen tragen sie mich, damit mein Fuß nicht an Steine stößt. Ich will unter deinen Schwingen sein. Herr, du bist mein Zufluchtsort, deine Treue ist mein Schild und Hort. Weil ich deinen Namen kenne, schützt du mich, nennst mich dein Kind.
Zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinem mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich.
gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinem Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir.
Wenn wir uns in den Tiefen des Lebens wiederfinden, Herr, dann bist du dennoch gegenwärtig. Ich möchte dich bitten für die Bedürftigen dieser Welt. Du weißt auch in unserem Lande, was Corona auch bei vielen Menschen angerichtet hat. Ich möchte dich bitten, dass du nicht nur finanzielle Hilfe schaffst, sondern auch psychische. Und zeige uns den Weg, wo wir Menschen begegnen können und ihnen helfen dürfen und können. Herr, ich möchte dich für unsere Kirche bitten, dass überall um den rechten Weg gerungen wird. Herr, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ich möchte dich bitten für unsere Regierung, für die Mächtigen dieser Welt, für die Wissenschaftler. Herr, dass sie in den nächsten Wochen die rechten Entscheidungen treffen. Herr, dass aber auch Menschen voller Zuversicht und Stärke von dir in ihren Gedanken und Wegweisungen geleitet werden. Herr, vor uns liegt jetzt die Zeit der Passionszeit, anders als sonst die Jahre. Hilf uns, dass wir uns neu ausrichten, umkehren und dich suchen. Herr, das bitten wir durch Jesus Christus, der Mittelpunkt in unserem Leben ist. Amen.
Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht. Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen in den Händen der Liebe, die ihn halten. Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht.
Da ich jetzt schon Rückmeldung habe, dass wir nächste Woche mehr Leute werden, werden wir nächste Woche auf jeden Fall zwei Gottesdienste anbieten, um halb zehn und um elf. Wer es schon heute sagen will, ich habe ja die Liste hinten, mache ich gleich ein Kreuzchen, spart euch den Anruf. Es ist wichtig, dass wir das mit der Anmeldung ernst nehmen, dass wir einfach vom Platz her hinkommen. Deswegen entweder heute anmelden oder im Lauf der Woche, dass wir wirklich planen können. Das wäre prima. Aber wie gesagt, nächste Woche gehen wir von zwei Gottesdiensten aus, weil ich schon von etlichen Leuten weiß, die gesagt haben, nächste Woche kommen wir auch. Schön. Und jetzt möchte ich euch in diesen wunderschönen Tag entlassen. Dem Sonnenschein entgegen und unserem Herrn Jesus entgegen. Bitte aufzustehen. Unser Jesus Christus, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Kommt gut nach Hause.